Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, Gude. Wir sind zurück im Alltag. 11. Bundesliga-Spieltag. Mir gegenüber sitzt der Mann, der mindestens genauso gerne in der Trattoria El Hupe speist wie ich. LS, herzlich willkommen am Doppelacht-Stammtisch.
Ja, moin moin, oder wie sagt der Italiener, ciao?
Ciao, ja, ciao ist nämlich eigentlich eine italienische Begrüßung. Das machen wir Deutschen oft falsch.
Ja? Ja, haben wir gestern gut geschmaust bei Giovanni.
Ja, muss ich sagen. Also hat mir gut gefallen.
Ja, also das war, können wir häufiger machen.
Ich würde sagen, ich sehe mich da öfters bei Pizza und Peroni.
Ja. Ja. Die Frage ist bloß, ob Giovanni uns so häufiger sieht.
Das ist die Frage. Ich hoffe doch, dass er sehr motiviert ist. Neben dem Gaumenschmaus gab es auch noch ein bisschen Fußball. War die 15:30 Konferenz der Bundesliga ein Gaumenschmaus?
Nee.
Nee, ne?
Nee.
Nicht so wirklich.
Aber bevor wir da in die Bundesliga reinsteigen und reingehen, müssen wir nochmal...
Oh, das ist wieder Themen, ne?
Ja, ja, na klar. Jetzt, ich muss dich da so zwei, drei Themen mitgebracht, wo ich gerne mit dir drüber sprechen möchte. Und zwar, wir gehen erstmal in das Unterhaus.
Der HSV hat verloren, alles gut.
Ja, eben.
Alles gut. Ja. Habe ich nichts gesagt.
Also, die hatten die Chance auf die Tabellenführung. Ja, nein, theoretisch Tabellenführung, aber mit Pauli gleichzuziehen, punktetechnisch.
Mhm.
Sind dem 4-2 verloren. Die hatten, lagen auch, glaube ich, 2-0, 2-1 zurück oder so.
Ja, 2-0 meine ich, dann 2-2, ja, Doppelpack Glatze und dann haben sie noch zwei kassiert.
Ist gut, weil Punkte bei Kicker Interactive Team.
Ne? Alles hat was Positives.
Ja. Ja, aber verkacken es dann, weil ich habe heute bei uns in der Kabine gehört, dann wird wohl offensiv gewechselt und sehr stark gepresst und dann haben sie zwei Konter kassiert.
Das klingt irgendwie typisch Walter-Fußball.
Ja, genau.
Deswegen, Per hat mir gestern oder vorgestern Abend auch noch geschrieben, dass er das nicht mehr kann. Er kann das nicht mehr mit dem Walter-Fußball. Er ist ja sowieso Tim Walters größter Kritiker, berechtigter Kritiker.
Berechtigterweise, ja.
Aber inzwischen nimmt das auch Ausmaße an. Da wird es schwierig. Und ich habe dann die Theorie aufgestellt, dass der HSV seltener Spiele durch gutes Coaching gewinnt, als sie Spiele durch schlechtes Coaching unnötig verlieren. Sie verlieren eher durch unnötig schlechtes Coaching Spiele, die sie eigentlich relativ ungefährdet gewinnen müssten, aufgrund der Qualität des Kaders, wenn man sich nicht auf komische Experimente einlässt.
Ja, leider. Aber naja, schauen wir mal, wie lange der gute Herr Walter noch Trainer ist.
In der HSV in der zweiten Liga bleiben will noch die nächsten 3 Jahre.
Ja. Anderes Thema, was ich mitgebracht habe. Letzte Woche, ich glaube, es war 18:46 Uhr, gab es ein großes Announcement. Es gibt eine neue Fußballliga ab nächsten Jahr im Sommer in Deutschland.
Du willst hören.
The Icon League.
Herzlichen Glückwunsch, ganz viel Spaß wünsche ich allen Beteiligten.
Ja, aber was sagst du dazu?
Das ist der größte Quatsch, den der Fußball je gesehen hat. Wirklich.
Wieso Quatsch?
Weil es nichts mit Fußball zu tun hat. Es ist einfach nur irgendeine scheiß Show für 15-jährige Elevate-Träger. Ich überlege gerade, ich habe gerade kein Elevate-T-Shirt an. Ja, sollen sie machen. Es soll ja eine Alternative zum klassischen Fußball sein, wo einfach ein bisschen mehr passiert, wo ein bisschen mehr Action ist, was ein bisschen kurzweilig ist. Ja. Das gibt's von fast jeder Sportart. Es gibt in den USA auch Basketball mit Trampolin. Hat sich am Ende auch nicht so ganz durchgesetzt.
Nee, und es gibt ja eigentlich schon ein Pendant in Deutschland, die Borders League mit Poldi und Hummels als
Gesichter, sagen wir mal. Als Testimonials, als Markenbotschafter, als Hauptbeteiligte.
Als Founder. Keine Ahnung.
Was, die sind bestimmt auch CEOs von dem Ganzen.
Ja, ich weiß nicht. Also ist immer nur die Frage, wie die strukturiert wird. Es gibt ja auch noch die Kings League in Spanien. Das ist ja alles sehr, sehr wild mit den Regeln und Karten und was weiß ich nicht. Was ist so irgendwie FIFA Ultimate Team und Fußball, Hallenfußball gemischt. So.
Auf Speed? Ja. Also es ist FIFA Ultimate Team mit Hallenfußball auf Speed und anderen Regeln.
Ja, ja, das ist ganz verrückt. Aber hat da ja irgendwie einen Markt.
Das hat riesige Einschaltquoten.
Also Markt erreicht, ne?
Ja, also gerade auch im südamerikanischen Markt. Und das Finale war ja vor, ich weiß gar nicht, wie sie es gebaut hatten. Das war im Camp Nou, ich weiß gar nicht, ob 40.000 oder 60.000 da waren. Das lag ja so ein bisschen an dem Setup. Auf jeden Fall war es ausverkauft und es war sehr voll.
Ja, ja. Ich bin gespannt, wie die Regeln aussehen, wie sehr sich das unterscheidet von der Kings League und zur Borders League. Und was ist deine Einschätzung? Was setzt sich am Ende eher durch?
Ist ganz schwer zu sagen. Man weiß ja noch nicht, wie die Icon League im Detail aussehen soll. Man weiß ja nicht, wie die Borders League aussehen soll. Und es gibt ja auch die Gerüchte, dass Gerard Piqué die Kings League noch weiter öffnen will, noch internationaler machen will. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er irgendwo an der Borders League oder an der Icon League nochmal beteiligt ist oder ob das wirklich komplett separat ist, weil es gibt ja auch, beziehungsweise es ist ja bekannt, dass Content Creator wie Dizzy Schubeck und Gamer Brother und so direkt von Gerard Piqué kontaktiert wurden in Bezug auf ein Projekt einer Fußballliga.
Ja, also ich weiß, dass es da Kontakte gab zur Borders League, zu Gerard Piqué, und dass es aber, so wie ich Elias Nährlich einschätze, komplett sein eigenes Ding machen möchte und da keine weiteren Konkurrenten oder Partner mit so, also großartige anderen Partner, die ein ähnliches Modell haben, mit reinnehmen. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass er einfach die so sehr extreme große Reichweite und die starke Community hat, und das in Verbindung mit Toni Groß, dem besten deutschen Fußballer bis jetzt. Es kann ja noch jemand kommen, der mehr Titel abräumt und besser Fußball spielt.
Ja, aktuell. Deswegen, Toni Kroos ist nochmal ein größerer Name als Gerard Piqué. So rein auf Fußball bezogen.
Ja, finde ich auch. Hat vielleicht nicht so die Reichweite wie Gerard Piqué, weil die grundsätzliche Persönlichkeit ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, dass sich das schon stark in Deutschland durchsetzen wird und der Run darauf sehr, sehr groß sein wird. Und die haben wohl heute, also da gibt es ja irgendwie Team-Captains pro Team. Und ich bin hier gerade auf der Instagram-Seite. Das finde ich ein bisschen komisch. Der erste Team-Head oder Team-Captain soll wohl Luciano sein.
Ja, ist alles zu viel. Ist alles zu viel für mich. Bin ich auch zu alt für.
Ich habe mir auch hier das Video von Eli angeschaut da, und der hat eigentlich gesagt, das sollen eigentlich Menschen sein, die mir, also dachte ich eigentlich, mit Ahnung von Fußball und sowas. Gut, hat er vielleicht, aber
weiß ich nicht, Luciano hat doch Ahnung von Chicken.
Loco Chicken. Ja, auch ehrlich bei Uber Eats.
Ist es nicht sogar exklusiv bei Uber Eats?
Nee, ich glaube nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber schauen wir mal. Genug von Blabla und Gossip. In die 15:30-Konferenz können wir nicht gehen. Wir müssen ja erstmal.
Freitagabend wäre ich jetzt gewesen.
Ja, ein Stuhlbein absägen.
Ja,
oder haben das schon die VfL-Fans gemacht?
Oder
haben sie die eine Radkappe geklaut?
Das ist eben die Frage. Lass uns erstmal ins Spiel reingehen. Wir sind im Borussia-Park, Gladbach gegen Wolfsburg, Freitagabendspiel. Wolfsburg rotiert relativ viel mit 5 Veränderungen. Habe ich mir direkt mal aufgeschrieben, das verstehe ich nicht so ganz. Die einzige Änderung, die ich verstehe, ist, dass Kunkas jetzt nach Verletzung ins Tor zurückkehrt. Das Spiel an sich ist genau das, wo wir gleich drüber sprechen wollen, ein bisschen inhaltlicher. Wolfsburg hat viel den Ball, macht damit aber wenig. Dann geht Gladbach in Führung. Das 2-0 ist dann ein individueller Fehler von Kohn Castells. Und dieses ganze Ding, dass Wolfsburg irgendwie bemüht ist, aber nichts auf die Kette bekommt, ist für mich so ein bisschen am Trainer festzumachen. Und dann bin ich an dem Punkt, dass der Trainer meines Empfindens relativ überzeugt von dem ist, was da aufs Spielfeld gebracht wird. Also ich stelle mir Niko Kovac so ein bisschen vor wie Maximus aus Gladiator, der in der Arena steht und fragt, are you not entertained? Und dann sage ich dir, Nico, nee, ich bin gar nicht entertained, weil das ist einfach scheiße.
Ja, es erinnert sich mir so ein bisschen alles an Niko Kovac beim FC Bayern München. Viel Ballbesitz, aber kriegen nichts geschissen.
Nee, weil da auch keine Spielidee weiter hinter ist. Und ich verstehe auch nicht, warum Kovac immer dahin will zu mehr Ballbesitz. Weil Niko Kovac ist kein Ballbesitztrainer. Der war am besten, wenn er eine Underdog-Mannschaft hatte, mit schnellen Spielern, mit guten Umschaltspielen.
Frankfurt.
Ja, ganz genau. Und das ist die Stärke von Niko Kovac. Und das ist auch für mich eher Niko Kovacs Fußball, ohne dass ich ihn da jetzt reinreden möchte und sagen möchte, ich kenne seinen Fußball besser als er. Aber was Wolfsburg da anbietet, ist ein bisschen komisch. Und dieser Trend ist auch so gegensätzlich, weil Wolfsburg hat die ersten 4 Spiele der Saison gewonnen und sind jetzt seit 5 Spielen sieglos. 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht, wie du sagst, ein bisschen sägt. Und dass er vielleicht der nächste Trainer ist, der nicht mehr ganz so lange im Amt ist.
Ja, aber kommen wir zum Positiven. Borussia Mönchengladbach schießt zu Hause 4 Tore, gewinnt jetzt den letzten...
Sie sind seit 4 Spielen ungeschlagen, 3-mal gewonnen, ja. 1 unentschieden.
Ja, genau.
Also der Trend ist deutlich positiv.
Ja,
ja, also sie sind doch punktgleich mit Wolfsburg und aufgrund des besseren Torverhältnisses ist es vorbeigezogen. Ja, beide 13 Punkte.
War auch für mich so ein bisschen überraschend. Ich habe nach dem Spieltag auf die Tabelle geguckt und dann sehe ich die, es sind 9. Okay.
Die haben sich ein bisschen gefangen.
Ja, ich hätte sie eigentlich ein bisschen weiter hinten eingeordnet. Ist ja schön zu sehen, dass das System Sione ein bisschen greift.
Also auf jeden Fall besser als das von Kovac.
Definitiv.
Weil ich gewinne lieber hinten raus und über die gesamte Saison meine Spiele, als dass ich sehr gut starte und dann hinten raus einfach komplett abfall.
Ja, und wie man so vielleicht so ein bisschen herausheben kann oder sollte, ist Honorar.
Hat Tor und Vorlage, meine ich, ne?
Genau. Nicht schlecht, Herr Specht.
Nee, sollte man auf jeden Fall auf Gladbach das Auge drauf behalten, wie die Form weitergeht. Bei Wolfsburg kann ich es schwer sagen, weil irgendwie Kovac hat sich auch seine Startaufstellung, seine erste Elf so ein bisschen selber wegrotiert. Also dann sitzt dann Maier auf der Bank, dann, ich glaube Baku saß auch auf der Bank, Ritle Baku.
Und Wind auf der 10, nicht genau, als Stürmer?
Genau, Wind hat wieder auf der 10 gespielt, was ich dann auch nicht verstehe. Wenn ich schon einen Stürmer habe, der so gut gestartet ist und so gut in Form ist und wo wirklich die Tore am Fließband kommen, also den lasse ich doch spielen, den lasse ich doch frei, da mache ich doch den Gyrassi. Weil das Spieler sind, die wahrscheinlich einmal in ihrer Karriere so ein Fenster haben, das musst du so lange strecken wie möglich.
Ja, und Arnold wieder reinrotiert. Liegt es vielleicht auch daran, dass der kleine Giftswerk Maxi wieder zurück ist? Der Joshua Kimmich von VfL Wolfsburg?
Ja, wahrscheinlich wirklich, das ist kein schlechter Vergleich. Da frage ich mich eher, wie ist denn die Stimmung zwischen Maxi Arnold, dem Kapitän, und dem Wolfsburg-Urgestein und Niko Kovac, wenn ich immer wieder rein und raus und hin und her rotiert werde?
Ja, die ist Bombe.
Ja, ich kann mir das irgendwie nicht ganz so vorstellen. Vielleicht sägt der auch an dem Stuhlbein, an dem wir nicht sägen.
Ja, yeah.
Ja, ich weiß
vielleicht
nicht.
Hat er schon eine Felge geklaut. Ein Reifen da, zack.
Könnte
hab jetzt weg zurückgebracht. Ja, yeah, warte mal. Könnt ihr verwenden.
Ich hab da mal was vorbereitet.
Ja.
Jetzt meine Frage an dich. Wie lange hat Kovac noch? Was glaubst du?
Ja, warte mal. Ich muss da erstmal, bevor ich da was sage, muss ich mir erstmal die nächsten Gegner anschauen. Natürlich kommt jetzt, glaube ich, für ihn nicht schlecht die Länderspielpause.
Ja, dann macht er da wieder Urlaub, ist die Frage.
Ich habe gehört, Thomas Tuchel macht Urlaub.
Ist doch okay.
Weil nur ein Spieler da ist.
Bounassar, ja.
Ja. Gut. Nach der Pause spielen sie gegen Leipzig. Da gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Reise.
Ja, da gibt es Kloppe. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Gut, dann kommen einfache Gegner, ne? Bochum. Ja, okay. Gut, das ist DFB-Pokal. Freiburg ist okay. Musst du schlagen. Darmstadt musst du schlagen. Kommt Bayern. Musst du schlagen?
Ist Niko Kovac nach der Hinrunde noch Wolfsburg-Trainer?
Die Hinrunde geht ja bis zum 13.01.
Ja, ist er über Weihnachten noch Wolfsburg-Trainer? Ich konkretisiere weiter.
Es kommt drauf an, wenn er aus den Spielen gegen Bochum, Freiburg und Darmstadt 7 Punkte holt, auf jeden Fall. Holt er nur einen Punkt? Und zwar gegen Darmstadt. Mhm. Wenn er dann da noch Punkte holen darf, dann ist er weg. Und die spielen jetzt auch noch im DFB-Pokal gegen Gladbach.
Ja, die kennen sich ja gut.
Ja, also wenn sie da, gut, Leipzig lasse ich mal ausgeklammert. Aber wenn sie aus den 4 Spielen nicht einen Sieg holen, dann wird er freigestellt.
Und wer wird der Nachfolger? Ich habe da so eine ganz wilde Theorie. Was sagst du zum Oliver Glasner Comeback in Wolfsburg?
Mit wem hat er sich da nicht verstanden? Schmattke, ne?
Genau. Und der ist gerade bei Liverpool.
Ja.
Halte ich nicht ganz so ausgeschlossen, weil der war relativ erfolgreich in Wolfsburg.
Ja, ich glaube, das macht er aber nicht. Auch wenn Schmattke da nicht mehr ist, macht er, glaube ich, nicht.
Hat aktuell keinen Job. Ist natürlich ein interessanter Trainerstuhl, weil du hast immer verhältnismäßig viel Geld zur Verfügung. Du hast auch im Kern einen wirklich ganz guten Kader. Also da kannst du schon, wenn es richtig gut läuft, zwischen so Platz 5 bis 7 angreifen. Und auf jeden Fall musst du damit einen einstelligen Tabellenplatz holen. Und Oliver Glasner steht einfach für pragmatischen, aber erfolgreicheren Fußball als Niko Kovac.
Definitiv, absolut. Ja, wollen wir das Spiel abhaken?
Lass uns das abhaken und zum nächsten Spiel kommen, wo es auch um pragmatischen Fußball geht. Mein nächstes Spiel auf der Liste ist Stuttgart gegen den BVB.
Ja, kann ich gehen?
Können ja, aber dann wird's schwierig, weil ich bin da wirklich auf so zwei, drei Meinungen von dir gespannt zu dem Spiel.
Ja, ich...
Soll ich erstmal mit dem Spielfilm anfangen, wie das Ganze zustande gekommen ist?
Ja, hau raus.
Also, beide Mannschaften kommen aus Niederlagen in der Bundesliga. Stuttgart überraschend gegen Heidenheim verloren.
Aus dem Sieg aus der Champions League, ne?
Lass mich doch mal meinen Spielfilm hier.
Achso, sorry. Komm ich ja noch zu.
Und deswegen habe ich explizit aus Niederlagen in der Bundesliga. Ja, Dortmund 4-0 gegen Bayern verloren zu Hause, dafür aber unter der Woche 2-0 gegen Newcastle gewonnen. Auffällig ist, der BVB spielt unverändert, was auch wieder heißt, dass wir unter anderem einen Karim Adeyemi in der Startelf sehen. Und jetzt meine erste Frage, wenn wir jetzt einfach neutral auf die Kader gucken, wer hat die höhere Qualität im Kader, Stuttgart oder der BVB?
Ja, ganz klar Stuttgart.
Weil die Gyrassi und Führich haben, zwei Nationalspieler.
Ja, also ja, leider halt Dortmund, ne?
Ja, und wie sahen die ersten 35 Minuten aus? 9-0 Torschüsse für Stuttgart. Und schon ein verschossener Elfmeter von Chris Führich. Also, das war schon sehr überraschend und hätte ich auch nicht gedacht, dass Stuttgart wirklich... Also, dass der Stuttgarter Plan so klar und so erfolgreich ist, dass sie Dortmund so dominieren und dass da wirklich gar nichts kommt von Dortmund.
Verstehe ich auch nicht.
Nee,
verstehe ich einfach nicht. Also, gegen Bayern, ja, okay, kannst mal verlieren. Vielleicht auch zwei Tore zu hoch. Aber
eins mindestens, ja.
Ja, die Einstellung hat da aber auch nicht gepasst. Dann ballerst du Newcastle weg, 2-0. Dann musst du doch... Coronas haben bis zum Mond.
Ja. Zumindest solltest du mehr Selbstbewusstsein haben und dir überzeugter davon sein, wie du auftrittst.
Ja, und dann haust du so ein Kackding auf die Platte? Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht, und deswegen komme ich zu meiner nächsten Frage. Warum spielt der BVB nur Fußball, indem sie reagieren? Also ich frage mich, der BVB sollte mit der Qualität im Kader, die, würde ich sagen, mindestens Top 4 ist in Deutschland. Ich bin sogar geneigt zu sagen, fast noch der zweitbeste Kader ist. Auch wenn es sehr eng ist, weil Leverkusen gerade das absolute Maximum rausholt. Aber in der Breite, würde ich sagen, ist das immer noch der zweitbeste Kader der Bundesliga. Und wie man dann mit einer Spielidee an den Start gehen kann und einem Konzept, dass man sich auf den Gegner komplett einstellt und nur reaktiven Fußball spielt, das verstehe ich nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Dann müssen Sie den Trainer fragen, nicht mir. Ja,
genau, das ist jetzt...
Müssen
Sie den Trainer fragen und nicht mir, ne? Kevin Kurani. Ich frage jetzt aber mal dich, was ist Erdin Ball? Gibt es Erdin Ball in Anspielung auf Sucky Ball?
Erdin Ball ist so ein bisschen, ja...
Sari Ball gibt's auch, es gibt so viele Balls, aber es gibt keine Edi-Ball.
Nicht sexy, aber dafür aber leider nur manchmal erfolgreich.
Das ist eben die Frage, ist Edin Terzic so erfolgreich, dass es gerade reicht, aber zu unerfolgreich, dass es gut ist?
Ja, also du hast jetzt ja schon so ein bisschen den Anschluss an die Spitze verpasst. Hast 8 Punkte Rückstand auf Bayern, 10 auf Leverkusen.
Ja, Leverkusen sind 31, ne?
Bitte?
Leverkusen müsste 31 haben, Bayern 29 und Dortmund 21.
Ja, ja, genau. Und Stuttgart 24. 3 auf Stuttgart.
Ja, war ein sehr wichtiges Spiel da so, vorne. Das ist ein
Big Game. Und in diesem großen Spiel, wo uns auch wirklich viel geht, ja, da musst du ballern, da musst du heiß sein, da musst du alles geben. Und ich frage mich, warum wurde nicht vielleicht ein bisschen mehr rotiert? Reus hat nicht gespielt.
Nee, Malen hat nicht gespielt.
So, ein Matcher hat wieder gespielt.
Aber hat auch nicht gut gespielt. Also ist ja keiner beim BVB gut gespielt, aber ich würde sagen, Felix Nipsch ist einer von so 2, 3 Kandidaten, neben dem Benzi Baini, der nach 30 Minuten reinkommt, die aber rapide nochmal abgefallen sind.
Ja, Moukoko wird auch nur eingewechselt, ganz zum Schluss.
Du hast es gerade auf. Jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Frage fragen. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Ist Sebastian Allaire eingewechselt worden? Oder hat er 90 Minuten auf der Bank gesessen?
Ja, 90 Minuten Bank.
Was ist mit dem los? Wo ist Sebastian Allaire? Das ist die nächste Frage, die also jetzt gerade on the fly bei mir kommt.
Wo unter der Woche war, beim Friseur, weil der hat einen geilen Haarschnitt.
Ey, immerhin das, sollte sich mal mit Karim Adeyemi zusammensetzen, der hat nämlich gar keinen Haarschnitt.
Nee. Ja, also verstehe ich nicht. Da musst du ein bisschen durchwechseln. Meines Erachtens.
Gehe ich hundertprozentig mit. Also ich habe es mir ja auch ganz genau so aufgeschrieben. Und gerade mit Fokus auf Marco Reus, der für mich in den letzten Wochen einer der formstärksten Dortmunder war.
Ja, und er ist halt ein Top-Spieler. Also, es war alt, aber der ist halt gut.
Ja, ich finde, Alter ist immer nur bedingt ein Argument. Also, Luka Modric ist auch fast 39.
Ja, gut, das ist was ganz was anderes. Der kommt von einem anderen Stern. Ja? Aber das verstehe ich nicht. Also, passt nicht so ganz.
Nee, weil auch Dortmund, ich habe mir explizit. Du willst noch was sagen? Dann,
ja, und sorry, dass ich unterbreche. Aber als Dortmund diesen Run hatte und immer mal Spiele knapp gewonnen hat, ne, da war die Situation auch so, da wurde rotiert. Da hat nicht immer die gleiche Elf gespielt. Da wurden mal auf 2, 3 Positionen rotiert. Und das hat irgendwo dann den Erfolg gebracht. Boah, stell dir mal vor, Moukoko hat der gespielt, der wäre heiß gewesen.
Hundertprozentig, der ist ja immer heiß. Also ein Einstellungsproblem kann man Yusuf Moukoko nicht unterstellen. Er ist
immer heiß, aber der hat dann vielleicht auch mal eine 1-gegen-1 Situation
zumindest gesucht.
Gesucht, gerissen, der wäre gerannt. Das hätte vielleicht ein paar Spieler angesteckt und es hätte geholfen. So.
Ich finde gerade in so einem Spiel, wo du einfach merkst, dass du einen Impuls brauchst und den Impuls gab es nicht und den konnte dir auch irgendwie keiner geben von den Leuten, die am Anfang auf dem Spielfeld standen und dann musst du irgendwie zumindest ein bisschen cleverer wechseln. Ich verstehe auch nicht, ich möchte auch mal ganz kurz einen halben Schlenker zu Adeyemi machen. Wie hat Karim Adeyemi sich für die letzten 3 Spiele oder 4 Spiele schon einen Stammplatz erarbeitet? Also wie hat er das gemacht? Weil alles, was ich da an Leistung gesehen habe, war nichts. Ich fand, selbst gegen Newcastle war er nur okay und das war sein bestes Spiel in der Reihe.
Ja, wir haben heute beim Fußball auch drüber gesprochen und hat er immer gesagt, das war gut. Und da habe ich halt gesagt, naja, es war okay. Es war ein normales Spiel. Das warte ich im Minimum von ihm.
Genau, das ist so die Mindestanforderung.
Der war super auf Brand, ja, aber viel drumherum hat er jetzt also sich ausgezeichnet auch nicht. Er hat noch in der ersten Halbzeit den Schuss gehabt, aber das war's. Also es ist ein okayes Spiel. Das muss er Minimum leisten.
Ja, um beim BVB eine Rolle zu spielen. So, da sind die Ansprüche ja auch, also mit die höchsten in Deutschland, sagen wir jetzt mal.
Zweithöchsten.
Ja, und der hat ja auch 40 Millionen Ablöse gekostet. Ich glaube, er ist der teuerste Spieler, den der BVB je verpflichtet hat, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Das weiß ich nicht.
Ja. So, und jetzt noch einmal ganz kurz, das kann ich so ein bisschen verbinden. Niklas Füllkrug gibt nach dem Spiel ein Interview, das relativ tief blicken lässt, wo es um, ich sag mal, Spielidee, Lösungsfindung und generell das aktuelle Spiel vom BVB geht. Ich habe da 2 Szenen einmal rausgesucht. Die können natürlich die Zuhörer nicht sehen. Ich packe die nachher in die Instagram-Story. Dir kann ich sie zeigen. Warte, ich drehe einmal mein iPad zu dir. Wir sehen Rajason am Ball, 2. Bild. Und jetzt frage ich dich, wo spielt er den Ball hin?
Naja, er hat zwei Optionen hat er.
Er hat zwei Optionen, genau.
Naja, theoretisch hat er drei. Er hat, kann halt auf Özcan spielen.
Hm?
Er kann auf Sabitzer spielen.
Hm?
Was der zweite, also riskanter Ball ist. Aber er kann noch einen riskanteren spielen auf Schlotterbeck.
Ja, das stimmt. Also, ja, das stimmt. Aber es ist ja auch so, dass in Anführungsstrichen, er spielt den Ball übrigens zurück zum Innenverteidiger.
Zur Süle?
Ja, genau. Zum direkt daneben positionierten Innenverteidiger.
Ja, würde ich nicht machen, weil da ist sofort jemand drauf, ne? Und Özcan ist dann im Zentrum frei. Der kann sich aufdrehen. Ja.
Genau, also in meiner Einzeichnung ist der ideale Ball zu Sabitzer. Der lässt ihn in dem Fall auch einmal klatschen. Özcan macht die Bewegung drumherum. Und du hast halt Platz. Aber das Problem ist, der BVB sucht gar nicht das Risiko oder sucht gar nicht den öffnenden Pass. Also es wird immer die Sicherheitsvariante genommen und es wird eher ein Pass zurückgespielt als vorweg.
Du musst dich mal was trauen, ne?
Ja, genau. Genau. Und das, glaube ich, hat Lukas Füllkrug auch so ein bisschen bemängelt in dem Interview und auch mal direkt angesprochen.
Das kommt mir bekannt vor von unserem Spiel heute. soll ich schon die zweite Szene anschauen?
Kannst du dir auch gerne anzünden?
Das Bild da drüber wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist das Bild da drüber. Gregor Kobel hat den Ball und schlägt ihn in der Situation einfach lang nach vorne und ermöglicht Stuttgart dadurch einen zweiten Ball, einen Ballgewinn, einen Zweikampf in der Luft. Hätte aber, da sind wir wieder bei dem Punkt, flach hinten rausspielen können, Sabitzer anspielen können, lässt ihn rausklatschen und von da hast du einfach eine viel bessere Position. Es ist, glaube ich, auch Nico Schlotterbeck, den ja manche für den besten progressiven Innenverteidiger der Bundesliga halten, der dann aufgedreht im Ballbesitz ist und eben eine Offensivsituation den Ball hinten rausspielen könnte, einfach ein sauberes Aufbauspiel einleiten könnte. Und diese Szenen lässt Dortmund sich regelmäßig wegnehmen.
Ja, aber da hat Kobel doch alles richtig gemacht. ich weiß, was du meinst.
Ich weiß, wo du gerade hin wolltest, aber...
Theoretisch, taktisch würde ich auch sagen, ey, spielt auf Sabitzer Klatsch, Schlotterbeck hat das Spiel vor sich, ist nicht unter Gegner droht, kann theoretisch einen sauberen Ball hinten rausspielen, kann er nicht. Praktisch. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sehe ich. Ja. Ja, das bemängle ich auch manchmal an Kobel oder generell, dass die Torhüter zu früh ohne Gegnerdruck einfach den Ball wegballern.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das die Vorgabe ist vom Trainerteam. Und dass einfach solche Situationen irgendwie, also die werden beim BVB nicht gesehen. Aber du hast ja die spielerische Qualität im Kader. Also, da hätte ich.
Sabitzer kannst du anspielen.
Würde ich gerade sagen. Also, da hätte ich ja den Mut. Also, Marcel Sabitzer kannst du anspielen. Also,
im Rechan natürlich nicht.
Nee, da wird es schwierig. Aber wenn du den schon auf dem Feld hast und dann. Also, Nico Schlotterbeck, so viel wie auch kritisieren, ein bisschen Fußball spielen kann, da ja auch. Du hast ja kein guter Innenverteidiger, ist ein anderes Thema. Aber der kann ja. Der hat ja eine gute Ausbildung in Freiburg.
Ja, definitiv. Ja, bin ich bei dir.
Deswegen finde ich es schwierig. Und wie findest du, dass Niklas Füllkrug das relativ direkt danach im Interview so klar anspricht? Ist Niklas Füllkrug ein Führungsspieler?
Ja, definitiv. Also ich finde es gut, dass er es anspricht. Ich kann mir vorstellen, dass er es auch intern ansprechen wird.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
So, weil ich kann mich da an die Szene erinnern. Hier die Graugänse-Reportage da auf Amazon Prime. Ja. Hat er mit, wen hat er, ich glaube, wie heißt der? Der Lockenkopf, der Co-Trainer von Hansi damals, der war auch mal irgendwo in der Dings-Trainer.
War das Oliver Sorg?
Genau, Olli Sorg. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was seine Stärken sind.
Hm.
So, und ich kann mir das vorstellen, dass er auch eine intrinsische Motivation hat, das zu äußern und anzusprechen.
Könnte ich mir auch vorstellen, weil, also Niklas Füllkrug so doof gesagt, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen. Aber der hat ja auch nichts mehr zu verlieren.
Auch das, und ich glaube auch im Interview, meint das nicht böse.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also so wie es jetzt ein bisschen ausgelegt wurde.
Er kennt es halt und möchte es halt ansprechen. Und analysiert das halt dementsprechend. Und ist jetzt keine direkte Kritik an Terzic.
Nee, der wird jetzt ein bisschen zu indirekt verpackt, aber ich glaube, seine Motivation ist einfach, dass er möchte, dass seine Mannschaft besser spielt.
Ja, genau.
So, und erfolgreicher ist.
Richtig, richtig.
Ja, das sehe ich nämlich auch so.
Kurz zu den Rekordzugängen Borussia Dortmund. Ist, Adeyemi nicht, der hat nur 30 gekostet.
Wie geht es mit Add-ons, ja?
Ousmane Dembélé, 35 Mille.
Ach krass, wird der als Rekordzugang geführt bezüglich der Weiterverkaufsgebühr? Ja. Meinetwegen, hast du noch was abschließend zum Spiel? Wir sollten vielleicht den Spielfilm noch abschließen. Guirassy wird in der 67. Minute eingewechselt. Nach Verletzung ist er wieder da und verwandelt den zweiten Elfmeter, den die Stuttgarter bekommen, zum 2:1. Es ist sein 16. Saisontor.
Was sagt zum Elfmeter, berechtigt oder unberechtigt?
Boah, schwierig. Also ich meine, mich erinnern zu können, als wir die Szene gesehen haben, habe ich gesagt, muss man nicht unbedingt geben. Weil, ja, Kobe berührt ihn, aber er hat die Hände auch nicht voll durchgestreckt. Das Problem ist, er hat den Ball nicht und berührt den Mann. So,
ja, also für mich gibt es da keine Diskussion als Elfmeter, weil er berührt halt nur den Gegner und nicht den Ball.
Das ist korrekt, ja. So. Denn wenn der Dortmunder das sagt, dann scheint es ja auch okay zu sein, dann nehmen wir den Elfmeter so hin, Guirassy souverän zum 2:1. Stuttgart gewinnt damit. Ich habe wieder den klassischen VfB-Oleole-Text bekommen. Und muss jetzt zugeben, nach dem Heidenheim-Ausreißer mit der 2:0-Niederlage, sehr, sehr starkes Spiel vom VfB. Die haben eigentlich alles gemacht, was Dortmund nicht gemacht hat.
Hoeneß das vielleicht auch, hat Terzic outcoached?
Das hätte ich so hart nicht gesagt, aber ich...
Vielleicht, also...
Ich sage, du hast recht.
Ja, aber nochmal zur Olele-Nachricht. Wenn Per so angepisst ist vom HSV, trägt er bald ein weiß-rotes Trikot?
Müssten wir ihn mal fragen. Kann er ja gerne mal Stellung zu beziehen. Ja,
wann hat er Geburtstag? Wir können ja mal so
also, der Post sie einen Geburtstag? Trikot schicken.
Ja, aber bald ist ja auch Weihnachten.
Also. Ja, müssen wir nur mal fragen, wen er hinten drauf haben will. Führich, Guirassy gibt ja viele im Moment.
Ja, Doppelacht. Ja, André und Lasse.
Ja. Im Stuttgart-Trikot. Sehr, sehr, sehr gut. Ich würde weitermachen mit dem nächsten Spiel. Und das findet statt in der Allianz Arena. Bayern München gegen Heidenheim. Die Bayern rotieren auch. Wir sehen eine Bayern-Aufstellung ohne Jamal Musiala. Leichte Muskelverletzung. Es wird von 2 bis 3 Wochen Pause ausgegangen. Also nicht ganz so schlimm, wie wir unter der Woche in der Champions-League-Folge vermutet haben. Spontan fallen auch Leon Goretzka und Alphonso Davies mit muskulären Problemen aus.
Achso, okay, ja, okay.
Goretzka ist gar nicht im Kader, Alphonso Davies sitzt auf der Bank, wird später noch eingewechselt. Dafür startet Bounassar auf seiner ungewohnten linken Seite. Es ist der erste Startelf-Einsatz seit April 2021. Das sind geschlagene 31 Monate und die komplette Amtszeit von Julian Nagelsmann. Der nicht in der Startelf stand.
Ja, was soll man machen? Long Covid halt, ne?
Ja. Ansonsten gibt Alexander Pavlovic sein Startelfdebüt bei den Bayern auf der Doppel-6 und macht, wie ich finde, ein sehr, sehr starkes und unaufgeregtes Spiel.
Kurze Frage. Ist das ein Innenverteidiger oder ein zentraler Mittelfeldspieler?
Das kommt auf das Einsatzgebiet und das Spiel drauf an.
Wie war es denn gegen Dortmund, das Einsatzgebiet so?
Abwechselnd Innenverteidigung und defensives Mittelfeld, je nach Positionierung von Leon Goretzka. Warum? Ja, jetzt sind wir uns ja einig. Er hat in dem Spiel eine klare 6 gespielt. Er wird Franz Kretzig vorgezogen, was ich auch durchaus verstehen kann und unterstütze. Ich habe mir ein paar Stats rausgeschrieben zu Pavlovic. Der hat 89 klare Ballaktionen in 74 Minuten. Zum Vergleich, Leimer auf der Doppel-6 neben ihm hat 84, spielt dafür aber auch 90 Minuten. 3 defensive Tacklings, 2 Blocks, 71 von 77 Pässen kommen an. Das ist eine Passquote von 92,2%. Damit hat er die beste Passquote aller Bayern-Spieler in der Startelf.
Ja, das ist mal nicht schlecht. Das ist gut.
Das ist ein Startelf-Debüt, was ich sehen lassen kann und was auch zeigt, dass seine Mitspieler Vertrauen in ihn haben und ihm auch den Ball anvertrauen und zutrauen.
Ja, und ist eine Option, ne?
Finde ich auch nicht schlecht, ja.
Und jetzt kurze, schnelle Frage. Leimer und Pavlovic, die bessere Doppel-6 als Goretzka und Kimmich?
Nein, das wahrscheinlich nicht. Kimmich ja auch, haben wir ja drüber gesprochen, unter der Woche sehr, sehr stark in der Champions League. Da hat er die Reaktion gezeigt, die man wahrscheinlich von ihm sehen wollte. Ich bin immer noch ein bisschen bei dem Konzept Leimer-Goretzka. Finde ich gut. Ich finde.
Kimmich auf der 10.
Ja, ganz ehrlich, könnte man mal ausprobieren.
Ja. Und Musiala mit auf dem Flügel.
Ja, oder jetzt, wo Musiala noch verletzt ist. Ey, probier's doch einfach mal aus mit dem Dreier-Mittelfeld aus denen. Also bin ich jetzt nicht komplett abgeneigt. Ich würde einmal weiter in den Spielfilm gehen. Die Bayern gehen nach 14 Minuten in Führung. Harry Kane mit einem klassischen Torjägertor. Macht er sehr, sehr stark. Es ist sein 16. Saisontor. Kurz vor der Pause 2:0 durch Harry Kane. Damit macht er sein 17. Tor im 11. Spiel. Das ist Bundesliga-Rekord. Und er hat damit jetzt schon ein Tor mehr geschossen als der Bundesliga-Torschützenkönig der letzten Saison. Es sind noch 23 Spiele. Wenn er ungefähr den Schnitt hält, ist er in Richtung Lewandowski-Rekord unterwegs.
Ja, das wäre nämlich meine Frage. Kann er den Lewandowski-Rekord brechen?
Ich sag nein.
Nein? Warum nicht?
Boah, weil ich glaube, dass du am Ende gerade, wenn Bayern in der Champions League relativ weit kommt, wird es da nochmal 2-3 Spiele geben, wo einfach rausrotiert wird. Wenn Champions League-Wochen sind, gerade im Viertelfinale, Halbfinale, wenn da nur noch eine Woche zwischen ist.
Und wenn du gegen Darmstadt, Bochum, Köln, Mainz spielst?
Genau, ich könnte mir einfach vorstellen, dass ihm das ein bisschen kosten wird, dass er in der Phase vielleicht mal 1-2 Spiele nicht macht, gegen schwächere Gegner, wo er gelinde gesagt eigentlich fast einen Doppelpack mindestens garantiert hat. Es wird knapp, ich denke aber, dass er die 30-Tore-Marke weit überschreiten wird.
Ja, definitiv, absolut. Das denke ich auch.
Ansonsten, das 2:0 fällt nach einer Ecke. Es ist wieder eine Leroy-Sané-Ecke. Ist das der Sané-Effekt bei Ecken?
Ja. Weil die kommen in den 16er scharf an 5er und werden halt nicht über die Box rüber gepölt.
Einmal das, und ich habe das Gefühl, also nicht jede Sané-Ecke ist eine Gala-Ecke, aber wenn sie gut getreten ist, ist sie deutlich gefährlich. Also Kimmich tritt für mich Sicherheitsecken.
Ja,
also bloß nicht in die Restverteidigung laufen. So tritt Kimmich Ecken.
Ja, und vor allen Dingen ist eine Waffe, ist ein Schema. Gegen Dortmund haben sie auch nach einer Sané-Ecke ein Tor gemacht.
Es ist das zweite Spiel hintereinander. Und vorher, wir hatten ja mal die Eckenstatistik, da war Bayern letzter. Irgendwie 104 Ecken pro Tor oder so.
Ja, genau.
Jetzt haben sie in 2 Spieltagen hintereinander getroffen.
Ja.
Danach zweite Halbzeit, Bayern wechselt, was mir aufgefallen ist, in der 61. Minute 3-mal und verliert danach komplett die Statik und die Kontrolle aufs Spiel für 10 Minuten. 2:1 und dann Kim-Fehler im Spielaufbau nach, ich glaube, Neuer bringt den Spiel rein, Abschlag kurz auf Kim, schlechter öffnender Pass, 2:2 und da schütteln sich die Bayern kurz.
Ja. Da schwimmen sie kurz.
Zwar nur 3 Minuten, dann macht Rafa Guerrero das 3:2, sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern. Wo ich eigentlich hin will, ist, Heidenheim und Darmstadt sind die Aufsteiger. Und die haben jetzt in relativ kurzem Intervall hintereinander beide in München gespielt. Darmstadt hat sich da 8:0 aus der Arena prügeln lassen, so hart muss man das sagen. Und Heidenheim, du hast gesehen, dass sie natürlich nicht die Bayern-Qualität haben, aber die hatten einen klaren Matchplan. Die hatten eine Aufgabe, die haben mitbekommen, was sie erwartet. Die waren, fand ich, besser eingestellt. Die waren mutiger. Und ja, sie haben 4:2 verloren. Das hat sich aber nicht angefühlt, als wären sie aus dem Stadion geschossen worden. Fand ich persönlich.
Nein, absolut nicht. Die haben ja dagegen gehalten. Die waren giftig, war gallig. Die waren für dieses Jahr auch ein geiles Erlebnis. Irgendwo, ne? Die spielen wahrscheinlich das erste oder vielleicht zweite Mal in der Allianz Arena, das erste oder zweite Mal gegen Bayern, da möchtest du deine beste Performance auf dem Platz geben, ne?
Finde ich auch, das sollte der Anspruch sein, deswegen, ich habe mir den klassischen Phrasenschweinsatz aufgeschrieben, Heidenheim verkauft sich sehr teuer in der Allianz Arena.
Sehr, sehr teuer und ist das dritte Team in der Saison, das 2 Tore gegen Bayern erzielt. Das haben bisher nur Leverkusen und Leipzig geschafft.
Siehst du? Deswegen fand ich auch, Heidenheim macht dann relativ gutes, engagiertes Auswärtsspiel in München. Bayern ist gerade an dem Punkt, dass sie so ein bisschen den Rhythmus gefunden haben, in so einem Spiel auch mal zurückzukommen. Ich sag dir ehrlich, wäre dieses Spiel letzte Saison gewesen, vielleicht in dieser Übergangsphase Nagelsmann-Tuchel.
Die verloren.
Ja, das wäre einfach bei 2:2 geblieben.
Ja, verloren, so. Das war, ja, stimmt. Ja.
Also dann hätte Bayern das Spiel nicht gewonnen,
sag ich mal. Ja, ja.
Das ist für mich als Bayern-Fan ein ganz gutes Zeichen, dass du dann direkt da bist und die Reaktion zeigen kannst.
Da habe ich mal eine Frage. Siehst du da eine Weiterentwicklung?
Ich sehe da eine klare Weiterentwicklung.
Ja, das muss ich fragen.
Ist ja auch okay, ist auch die richtige Frage.
Ja.
Also ich sehe sie. Also ja. Didi sieht sie nicht. Lothar sieht sie nicht. Aber gut. Ne? Lothar braucht auch auf seiner, also auf einer halben DIN A4-Seite eine Grafik mit zwei Stats. Ja, ausgedruckt.
Gut. Das liegt vielleicht auch am Alter und den Augen.
Ah, weiß ich nicht. Ich finde, er sieht immer noch aus wie ein kerniger als 62-Jähriger. Ich finde, man traut ihm nicht zu, dass er 62 ist.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja, das ist wirklich so. Kurz, um den Spielfilm abzuschließen, wir sehen dann noch das 4:2 von Erik-Maxim Choupo-Moting nach starker geiles Vorlage.
Geiles Tor.
Fand ich auch. Gute Vorlage von Mathis Tell, starker Kopfball von Choupo-Moting.
Ja, brutales Tor. Also das hat macht der Choupo sehr, sehr stark.
Fand ich auch. Und ansonsten möchte ich bei Heidenheim noch Beste und Dingchi rausheben. Die, finde ich, offensiv ein gutes Spiel machen, bei natürlich unter schwierigem Terrain. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, sollte Heidenheim entweder knapp die Klasse halten oder wieder absteigen, das sind Spieler, die wir nochmal woanders in der Bundesliga sehen könnten.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Wo würdest du die gern sehen wollen?
Witzig, das wollte ich dich auch fragen. Ja. Und ich habe mir dann... Heißt Jan Niklas Beste, oder? Ich werde es nie lernen. Oder heißt er Jan Philipp? Ich glaube, ich nenne ihn immer Jan Philipp, aber eigentlich heißt er Jan Niklas.
Ja, ja,
ja. Das wird hier noch zum Running Gag. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, und wie findest du den in Frankfurt als einen diesem 3-4-2-1 als so Halbraumzehner?
Beste?
Ja?
Nein, kein Halbraumzehner.
Oh, weiß ich nicht. Da kann der noch einmal.
Ekelhaftiger, geiler. Sondern hier, Kovac-Verschnitt, soll ich sagen, Kostic.
Oh, aber der hat für mich durch seine Schusstechnik und durch seine offensiven Qualitäten, würde ich den gerne ein weiter vorne sehen. Also im 4-2-3-1, wie jetzt bei Heidenheim spielt, ist der ein Flügel, aber so ein Halbraum-Zehner traue ich dem auch zu.
Ah, nee, sehe ich nicht.
Weil mein zweiter Call wäre Stuttgart.
Ja, da sehe ich ihn definitiv. Und wo sitzt du, Dingchi?
Ja, erstmal in Bremen. Den gehört er. Ist die Frage, ob da jetzt jemand sagt, da gehen wir rein und zahlen in Bremen eine gute Ablöse. Wenn es da einen Verein gibt, den ich interessant finde, sage ich der TSG Hoffenheim. Die sind so der Typ Verein, die so einen Spieler kaufen.
Ja, ja, Freiburg?
Ich glaube, Freiburg gibt keine, oh, je nachdem, wenn die Saison so weiter spielt, 8 bis 10 Millionen aus.
Ja, gut. Also er wird da vom Spielertyp gut hinpassen.
Sehr gut, aber dafür müsste er aus Freiburg kommen und dann von Freiburg wohin?
Ja, jetzt weil Freiburg wird da nicht so viel Geld auf den Tisch legen. Ja, aber sehe ich.
Könnte ich mir alles auch ganz gut vorstellen. Ich würde weitermachen und direkt zu den Hoffenheimern kommen, weil die spielen nämlich in Augsburg. Oder hast du noch Einwände, Ideen, Anregungen?
Nee.
Dann lass uns weitergehen.
Ich habe gehört, das war ein knalliges Spiel da.
Das war der Knaller, das Spiel. Beziehungsweise da wurde... Ja, Tore gab es nicht so viele, aber lass uns in den Spielfilm gehen. Die TSG Hoffenheim hat bis jetzt 5-mal auswärts gespielt, 5-mal gewonnen. Augsburg unter Neutrainer Toro ist das 4. Spiel. 2-mal gewonnen, 1 unentschieden. Sie sind jeweils in allen 4 Spielen in Rückstand geraten, haben aber nie verloren. Auch dieses Mal nicht. Das Spiel geht 1:1 aus. Wir vermissen Berisha, der vor der Saison, beziehungsweise am letzten Tag der Transferphase von Augsburg zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, der fällt mit Kreuzbandriss wahrscheinlich. Ja,
der hat einen Kreuzer.
Der hat einen Kreuzer, klassischen Kreuzi.
Ja.
Den sehen wir diese Saison vielleicht erst Richtung 30. Spieltag wieder. Und ansonsten muss man sagen, es war zwar ein Konferenzspiel, was ich davon gesehen habe, war wahrscheinlich ein bisschen besser, als ich erwartet habe, aber auch, ich habe nicht viel gewartet, sagen wir es mal so.
Nein, ich auch nicht. Ich hätte ein bisschen mehr von Hoffenheim erwartet. Natürlich hat Augsburg gerade einen Uplift und
sind gut im Lauf.
In Form, ne, im Lauf, eine Serie. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet.
Ich hätte auch gedacht, dass Hoffenheim das wegarbeitet und irgendwie vielleicht noch 2-1 gewinnt. Aber
Maxi Bayer schießt ein Tor.
Ja, aber der hat seit 4 Spielen, glaube ich, nicht mehr getroffen.
Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Er ist nicht im Kader für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, was mit Julian los ist. Ansonsten, Wout Weghorst trifft im 3. Spiel in Folge. Also wenn Maxi Bayer nicht trifft, trifft Wout Weghorst. Ist ja auch ein bisschen die Qualität eines Sturmduos. Im Idealfall treffen beide, aber wenn der eine nicht trifft, dann wenigstens der andere.
Ja, absolut. Und dein Lieblingsspieler, der deutsche CR7, Marius Bülter.
Mit der Vorlage.
Genau.
The one and only, er kann's noch. Er ist wieder da, hat sich auch zurückgekämpft in die Mannschaft.
Ja, ist auch.
Liegt daran, dass Sko verletzt war und Bebu, glaube ich, auch angeschlagen. Aber Er ist wieder da und er macht die Vorlage.
Ja, auch. Du musst ja auch deine Chance nutzen.
Und wenn er sie nutzen kann, dann Marius Bülter.
Genau.
Großer Fan.
Gibt's noch was zum Spiel?
Ich fand Demirovic 1-1 ein relativ schönes Tor. Als er da an zwei Leuten bam, bam, und dann vorbeigeht und dann vom 16.
Ja. Ja. Vogt macht den durch seine leichte Berührung unhaltbar.
Ja, das kommt dazu. Ja, wahrscheinlich hätte der Keeper sonst gehabt. So ist er drinne. Ja, leistungsgerechtes 1-1, sag ich mal. Am Ende, wo ich Hoffenheim den Sieg zugetraut hätte. Nächstes Spiel ist Darmstadt gegen Mainz. Das ist für mich der größte Favorit auf die Sky-Einschaltquote 0%, dass unter 5000 Leute dieses Spiel als Einzelspiel geguckt haben. Bei Darmstadt weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, wer so genau spielt, weil die haben, glaube ich, 3 aktive oder 4 aktive laufende Rotsperren. Da wird viel rotiert.
Kempe muss spielen wahrscheinlich.
Ja, der durfte keine Elfmeter schießen, das kam mir sehr entgegen.
Aber Kempe hat nicht gespielt. Wenn ich dann in die Aufstellung gucke, nee. Nee, der hat nicht gespielt.
Hat nicht gespielt. Also der Kicker schreibt, es war ein highlightarme Fußballarbeit. Und das ist für mich alles, was ich dazu sagen möchte.
Ja, war so ein bisschen zu erwarten. Von Mainz vielleicht ein bisschen mehr. Zwar ein neuer Trainer, vielleicht ein neues System, sind noch nicht ganz so drin und griffig und haben das noch nicht verinnerlicht. Aber von Darmstadt wird halt wenig kommen. Weil die können halt nicht.
Nee, deswegen, also von Darmstadt wird auch die ganze Saison nicht viel mehr kommen. Deswegen wäre ich auch als neuer Trainer, als Impulsgeber, als Mainzer verantwortlich auf der Bank, wäre ich ein bisschen mutiger gewesen und hätte auch einfach gesagt, sie haben letzte Woche gewonnen gegen Leipzig. Also wir schnappen uns jetzt Darmstadt. Einfach um vielleicht ein bisschen einen Lauf zu starten, ein gutes Gefühl zu bekommen.
Ein bisschen weiter rauskommen, ne?
Einmal rauskommen, und das ist ja der schlagbarste Gegner der ganzen Bundesliga.
Mit Köln.
Aktuell mit Köln, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen hätte ich da einfach ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Druck gemacht und vielleicht mich nicht in eine 0-0 lullen lassen.
Ja. Kommen wir zum nächsten Unterschieden?
Zum nächsten Unterschieden. Das ist das Topspiel. Das ist Bochum gegen Köln. Wieder die Frage, warum ist es ein Topspiel? Weil jeder Bundesliga-Verein hat mindestens ein Recht auf 1 pro Saison. Und dann haben wir ja nur die ersten 45 Minuten in voller Länge von diesem Spiel gesehen. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich im Einzelspiel Köln gesehen habe mit komplettem Fokus auf das Spiel.
Ja, ich hatte nicht so kompletten Fokus auf das Spiel, weil ich habe mich mit Axel ein bisschen über Kreta unterhalten. Und das war spannender und interessanter.
Ja, das sei dir verziehen. Ich möchte auch nur sagen.
Und Giovanni hat ja natürlich auch eine geile Pizza serviert, ne?
Ja, das muss man auch sagen. Dazu kommt aber, neben allem, was wirklich gut war, in der Zeit, wo dieses Spiel stattgefunden hat, Köln, mein Gott, waren die schwach. Und das hätte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das hat man in den Konferenzspielen, wenn man sich Highlights angeguckt hat, habe ich das nicht in dem Ausmaß gesehen, dass die wirklich so schlecht sind und dass da wirklich so wenig kommt.
Ja. Und ich glaube, wir werden da bald auch einen Trainerwechsel sehen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wirkt für dich dieser Baumgart-Fußball ausgebrannt? Also ist dieser Verein und diese Mannschaft eigentlich von dieser Intensität, die er als Typ vermittelt, die er auf dem Platz erwartet, einfach ausgebrannt? Jetzt nach 2 kompletten Saisons?
Scheint wohl so, ne? Also
ich kann es mir irgendwie nicht anders erklären, weil so wirkt Köln auch von der Körpersprache her auf mich. Also als würden sie eigentlich wollen, aber sie können nicht, weil die gefühlt, die sind im Kopf platt und die sind auch körperlich platt.
Ja. Ja, was jetzt ein bisschen blöd ist für den Köln, also ich glaube, sie werden den Trainer noch nicht wechseln in der Länderspielpause.
Könnte ich mal, glaube ich auch nicht.
Nämlich aus einem Grund, weil sie danach gegen Bayern spielen.
Und da wollen sie nochmal schön das 0-6 mitnehmen, oder was?
Minimum.
Ja, also das ist ehrlich mein Tipp. Ich glaube, das geht mindestens 6-0 aus.
Ja, und danach kommen die etwas einfacheren Spiele. Und ich kann mir, also weil wenn du den Trainer jetzt wechselst, alles gut und schön, aber der Effekt eines Wechsels verpufft ja, weil die werden also gegen Bayern zu Hause nichts holen.
Nee, du hast keine Chance, dass da überhaupt ein Effekt entsteht. Nee.
Ja, genau. Und deswegen glaube ich, dass Bayern die ordentlich wegschrubbt und danach geht es halt gegen Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union. Noch die letzten 4 Spiele in diesem Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass dann nach dem Bayern-Spiel gibt es noch ein kurzen Change auf der Position und da kommt ein neuer Trainer.
Hast du vielleicht einen Kopf? Das, was, nee, ist schwer zu sagen, ne?
Vielleicht das, was für Oliver Glasner.
Das tut er sich wirklich nicht an. Nee, ich glaube, da nee, sieht er sich ein bisschen drüber.
Ja.
Aber es ist wirklich, wirklich verflixt. Ich sehe in der aktuellen Verfassung von Steffen Baumgart auch nicht, dass er der Nachfolger von Urs Fischer bei Union Berlin wird. Weil, also als, ich weiß...
Vielleicht können sie ja Position tauschen. Das ist...
Ja, Theorie hat es ja schon alles gegeben. Witzigerweise habe ich, wir haben ja im Podcast drüber gesprochen und einen Tag später war Ed Broski und Nico Heimer von Kaiju Berlin war zu Gast und der hatte genau den gleichen Call wie wir. Okay, er hätte Urs Fischer nach Mainz gepackt, er hätte Bo Svensson zu Köln gepackt und Steffen Baumgart zu Union. In einer Dreier-Rochade. Ne, die beiden Schweizer in Mainz, wo Svensson mit seinem intensiven Fußball wird auch irgendwie nach Köln passen. Natürlich wird das niemals so kommen, aus diversen Gründen. Alleine, weil Bo Svensson Mainzer durch und durch ist, der wird nicht Köln trainieren. Das geht aufgrund von Karneval schon gar nicht. Also wirklich nicht.
Naja, weil die Mainzer feiern ja keinen Karneval, die feiern Fasenacht. Ja,
was, wer feiert Fasching? Auch irgendjemand.
Habe ich früher im Kindergarten gefeiert. In der Mehrzweckhalle, war super. Ich war Cowboy, peng, peng.
Ja, vorher wären wir es gerade, aber das ist auch noch wieder irgendwann anders. Ja. Es ist wirklich, da bin ich auch komplett raus. Ich würde es charmant finden, ich sehe die Rochade nicht und ich sehe Steffen Baumgart auch gerade nicht in der Verfassung, dass er Union Berlin helfen könnte.
Ja auch. Ich glaube auch nicht, dass er, wenn er bei Köln weg ist, nach einer Woche irgendwo anders Trainer ist.
Das glaube ich auch nicht. Also das traue ich ihm auch nicht zu. Der wird dann erstmal, der muss dann ja die Akkus erstmal wieder aufladen.
Ja, geht's ab in den Süden irgendwo in die Sonne und dann.
Jalla. Ja, Kreta vielleicht, kannst du empfehlen.
Ja, ja.
Wetter ist noch ganz gut. Dadurch, durch das Spiel bleibt Köln letzter, Bochum kommt nicht zum zweiten Tor. Komme ich gleich zu, habe ich doch drauf. Okay. Ja. Die Übergänge sind hier alle bis aufs kleinste Detail geplant. Weil wir sind ja am Samstagabend, dadurch ist Köln noch letzter. Im nächsten Spiel heißt es Leverkusen gegen Union Berlin. Und ich muss ehrlich sagen, ist ein ganz komisches Gefühl, weil, guck mal, heute ist Sonntag, es ist alles ein bisschen gemütlicher, draußen ist Herbst, wir haben November. Und ich habe mich auf ein Bayer-Leverkusen-Spiel gefreut. Weil ich wusste, 15:30 The Zone, das gucke ich richtig geil im Einzelspiel. Und die werden Union auf Platz 18 schrauben. Und es ist genauso gekommen.
Ja. Ich hätte es mir auch gerne angeguckt, aber ich musste selber gegen den Ball treten. Das war eher so Darmstadt, Köln, Mainz Niveau. Aber freust du dich auf ein Bayer-Leverkusen-Spiel oder auf ein Xabi-Alonso-Spiel?
Sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort ist, ich freue mich auf ein Xabi-Alonso-Spiel.
Es ist wirklich so.
Ja, auf den Xabi, auf Xabi-Ball.
Xabi-Ball.
Da freue ich mich drauf, weil es ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Ich gehe einmal ganz kurz in den Spielfilm. Bayer Leverkusen mit der gewohnten ersten Elf. Union Berlin nochmal ohne Robin Gosens, der wieder auf der Bank ist, war angeschlagen. Wir sehen Leonardo Bonucci wieder im Zentrum, da wo er hingehört. Nicht auf der RIV-Position in der Dreierkette. Das Tempo hat er einfach nicht mehr. Und hätte er auf RIV gespielt, hätte er das ein oder andere Mal Florian Wertz und Alejandro Grimaldo getroffen. Ich lehne mich aus dem Fenster.
Also getroffen im Sinne von wirklich getroffen.
Ja, das wäre seine einzige Chance gewesen in dem Spiel. Ansonsten ist Union Berlin von Anfang an chancenlos. Leverkusen ist in den Automatismen drin, die spielen schnellen Ball, die haben die Räume super besetzt, die haben viel Druck, hohe Zirkulation. Das macht einfach extrem Spaß, sich das anzugucken. Also da bin ich am Schwärmen von Xabi Ball. Und dann habe ich einen Spieler für dich rausgesucht, der hat in dieser Saison 6 Tore geschossen und 5 vorbereitet, steht damit bei 11 Scorern. Wer bin ich?
Es könnte nur Tobi Wertz sein.
Nee, oder es ist, wenn du so willst, der ist...
Alejandro Grimaldo.
Ja, korrekt.
Ja.
Das sind, ich habe mal rausgeschrieben, 11 Scorer, das sind gute Stürmerwerte nach 11 Spielen. Und er ist einfach der linke Schienenspieler bei Leverkusen. Nominell eigentlich ausgebildeter Linksverteidiger. der ist schon wirklich, wirklich stark, macht wieder ein Tor, nachdem er einen Doppelpack letzte Woche macht, wieder vom Strafraumeck zimmert er das Ding in die, also Diago quer rüber in den Winkel, unhaltbar. Also die Schusstechnik ist schon ein Gedicht, muss man ganz ehrlich so sagen. Ansonsten, Bayer-Tore sind rausgespieltes Tor, einen Standard und einen Konter. Ich möchte hier ganz besonders das 2:0 herausheben, was nach einer Ecke fehlt. Hinten wird der Ball reingeköpft und man sieht dann einen Schwenk auf Xabi Alonso. Und Xabi Alonso, der freut sich nicht über das Tor. Das Tor, dass das fällt, ist ihm im Grunde, ich möchte jetzt mal unterstellen, egal. Weil er erwartet hat, dass in dieser Situation so das Tor fällt. Wir sehen,
er feiert den Weg zum Tor, wie es gespielt wurde.
Genau. Er feiert wie das Gefühl, ich habe geschrieben, der Mann ist auf einer Mission, der freut sich über Lösungswege und die Umsetzung davon auf dem Spielfeld. Der geht da rein und erwartet, dass sein Konzept funktioniert und er hat auch im Moment das Selbstbewusstsein, dass er weiß, dass es funktioniert. Und wenn dann solche Situationen eintreten, freut er sich über diese Tatsache.
Ja, weil er weiß, dass sie sowieso gewinnen.
Ja, und weil sie die richtigen Lösungen haben und weil er eine Mannschaft hat, gerade eine erste Elf, die diese Lösung aktuell perfekt umsetzt.
Und ich schau mal nebenbei in die Torjägerliste. Grimaldo hat nur noch ein Tor weniger als Victor Boniface.
Ja, kannst du mal sehen.
Ja, und Gora gemeinsam mit Maxi Bayer und Jonas Hoffmann und Xavi, der gerade noch spielt, auf Platz 5. Und ein Scorer weniger als Boniface.
Ja, kannst du sehen. Aber du hast halt in den Top 8 drei Leverkusener, weil du hast Jonas Hofmann noch, du hast Boniface und du hast Grimaldo. Weil ich glaube, Jonas Hofmann müsste auch 11 Scorer haben. Steht da bei 4-7?
Nee, 5-6. Also 5,
ach so, okay.
5 Tore, 6 Assists. Also ja. Genau andersrum wie Grimaldo.
Ja,
dann
also
hast du drei Spieler in den Top 8, ja, ja. 8, 9.
Ja, so, 8, so ja. Ungefähr hatte ich es auch im Kopf. Also das hat mir heute richtig Spaß gemacht.
Ja, glaube ich. Das ist auch...
Also und die Stimmung war auch gut im Stadion. Das war also, wir haben jetzt einen richtig guten Nachmittag. Wir gucken uns ein bisschen schönen Fußball an und Union darf auch mit dabei sein. Und ich habe mir bei der 2:0 noch eine weitere Szene rausgeschrieben. Der Ball ist im Tor, du siehst Xabi Alonso, der freut sich und dann hast du einen Schwenk auf die Unioner, auf die Eisernen, und da ist einfach gar nichts los. Also du hast Körpersprache, die haben.
Auf die Bank von Union.
Nee, aufs Spielfeld. Und das ist. Also das ist ja nicht, das ist nicht mal mehr Wut, das ist nicht mal mehr Frust, das ist einfach pure Resignation. Ja, also die lassen den Ball im Tor liegen und schlaufen.
Die wissen schon, heute wird's wehtun.
Ja, aber die sind da zum Mittelkreis gelaufen und haben einfach nur auf den Anschluss gewartet und sich in ihr Schicksal ergeben. Da war keine Energie, da war kein Aufbauen, da war gar nichts.
Die haben sich schon auf die warme Dusche nach dem Spiel gefreut.
Ja, aber das fand ich ein bisschen bedenklich. Also wie die da nach dem 2:0 wieder zum Anschlusspunkt gelaufen sind. Also da muss man jetzt, so viel ich Union in letzter Zeit verteidigt habe und auch gesagt habe, irgendwie, es reicht jetzt mit Negativlauf, weil es war die 9. Niederlage am Stück in der Bundesliga. Die Körpersprache und das Drumherum, das stimmt nicht. Also ich bin jetzt auch geneigt zu sagen, Trainerwechsel.
Definitiv, und ich glaube, da wird er diese Woche noch was passieren. Und ich habe nochmal einen witzigen oder ganz interessanten Stat. Sobald eine Mannschaft 8-mal in der Bundesliga, ich glaube sogar in Folge, verloren hat, sind sie tendenziell abgestiegen.
Mhm.
Außer einmal VfB Stuttgart unter Thomas Schneider. Saison weiß ich nicht mehr. Die haben den Turnaround geschafft. Die haben, glaube ich, 8 oder 9 Spiele in Folge verloren, sind dann noch in der Liga drin geblieben. Aber der Rest, das waren, glaube ich, 12 oder 13 Mannschaften, sind alle abgestiegen.
Und das ist eben auch der Punkt. Langsam wird es für Union gefährlich, weil wir haben es ja immer noch schön geredet und immer zu einer Phase geredet. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, sie sind jetzt Tabellenletzter. Auch wenn es nur durch ein Gegentor mehr ist im Vergleich zu Köln. Sie sind einfach nach 11 Spielen, nach einem Drittel der Saison Letzter. Und ja, wenn sie das jetzt so weiterspielen, haben sie Ende 18 Punkte, vielleicht 19, dann steigst du ab. Aber sang- und klanglos.
Ja, aber richtig sang- und klanglos. Und es ist jetzt Zeit zu handeln. Du musst einfach jetzt auch, also es ist ja auch der ideale Zeitpunkt. Die haben nicht so viele Nationalspieler. Die haben jetzt quasi 1,5 Wochen, nee, 2 Wochen Zeit. Dann ab morgen theoretisch mit einem neuen Trainer. Alles zu ändern, Abläufe zu ändern, Taktik zu ändern, alles umzuwerfen. Dann kannst du gegen Augsburg spielen und hoffen zu gewinnen oder den Turnaround zu schaffen.
Erstmal nicht zu verlieren in Union-Situation, so hart das klingt.
Ja, gut, dann kommt Bayern, wird nicht so, oder kommt Bayern, die sind in München, wird nicht so geil, aber dann spielst du gegen Gladbach, Bochum und Köln. So, und ich glaube einfach...
Das sind 2 6-Punkte-Spiele, die du am Ende hast vor Weihnachten.
Ja, genau. Und ich sehe, also mit Urs Fischer wird's nichts.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen, vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht ist Urs Fischer auch so selbstreflektiert. Ich habe ihm ja letzte Woche schon gedacht, vielleicht tritt er zurück. War mir relativ sicher, vielleicht passiert's jetzt. Weil sonst wird's sehr, sehr eng für Union. Ich habe mir auch noch einmal meine klassischen Stats rausgeschrieben, weil Union Berlin macht von den Stats her und von den Spieldaten klassisches Union Berlin-Spiel, aber alles, was letzte Saison funktioniert hat, wo sie das Spielglück hatten und die Effizienz bei Standards, funktioniert eben nicht mehr. Wir haben 821 zu 370 Pässe pro Leverkusen, wir haben 92 zu 78% Passquote und ein Overall-Ballbesitz von 69% zu 31%. Also Union war wirklich nur als Sparingspartner in der Bayer Arena heute.
Ja, die waren nur körperlich anwesend.
Ja. Viel mehr war das nicht. Wir haben noch 2 weitere Sonntagsspiele. Die hatten wir aber, ich habe die erste Halbzeit von Bremen gegen Frankfurt gesehen. Leipzig gegen Freiburg läuft gerade. Daher würde ich jetzt den Call machen, damit wir noch einen kurzen internationalen Dings reinkriegen, nehmen wir die heute ausnahmsweise mal nicht mit rein.
Ja, kurz drüber sprechen, weil das letzte Woche ja gefragt, ist Duxch einer für die Nationalelf? Zack!
Ja, da ist
diese
er.
Woche. Ja, ich habe heute bei Instagram gesehen, so Sturmduo, Frankreich hat die, England hat die, Spanien hat die und Deutschland hat die hässlichen Vögel.
Jetzt sind sogar beide mit dabei. Oh.
Duxch und Völkrug. Ja.
Weiß ich nicht, ob ich das brauche, ja. Sage ich dir ganz ehrlich.
Ja. Aber kurz zum Spiel, Füllkrug, sag ich schon, Duxch macht in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1-0 per Elfmeter. Bourré gegen Ex-Club, das 2-0 in der 50. Frankfurt kommt dann aber nach Wechsel im Bimbe für Buta und Götze für Shaibi. Ne?
Shaibi ist sehr stark gelb-rot gefährdet, schon in der ersten Halbzeit.
Okay. Und Nunku für Max und dann nochmal Hauge für Knauf. Kommen sie mit dem 2-1 zurück von Skiri, Vorbereitung von Mamouche und das 2-2 von Smallstift nach Vorbereitung von Tuta. Also musste auch erstmal zurückkommen.
Das ist wahr. Geht das Spiel 2-2 aus?
Ja, es geht 2-2 aus. Eintracht Frankfurt bewahrt sich dadurch den Anschluss an Platz 6 und auch 5.
Ja, Frankfurt generell finde ich gut drauf. Die hätten das Spiel meiner Meinung nach auch gerne gewinnen dürfen, um dann noch vorne ein bisschen weiter und klarer reinzustoßen. Für Bremen, glaube ich, ein ganz guter, wichtiger Punktgewinn. Muss man mal schauen, was das jetzt bringt. Marvin Duxch in der Nationalmannschaft, finde ich okay, kann man mal machen. Ist jetzt dabei, Kevin Behrens war letztes Mal dabei. Ja, es ist denn so, habe ich ehrlich gesagt wenig Gefühle zu.
Ja, und aktuell bei Leipzig gegen Freiburg steht es 1-0 durch Xaver Schlager. Nee, stopp, ha.
Xavi Simmons.
Xavi, ja. Der Ball ist
wirklich so komisch.
Xavi Simmons, ja.
Ja, war geraten.
Ja.
Ich habe mich kurz zwischen Openda und Xavi Simmons entschieden.
Ja, der Mann ist auch gut drauf.
Der Mann ist sehr, sehr gut drauf.
Und bei Freiburg unter der Woche in der Euroleague gut gespielt. Mein Player to watch vor der Saison, Merlin Röhrl.
Ja, der spielt auch immer mehr jetzt.
Ja.
Der arbeitet sich langsam rein.
Ja, finde ich gut.
Viel
zu spät, Herr Streich.
Haben wir weiter ein Auge drauf.
Ja, müssen wir jetzt noch mal kurz dazu kommen, wer wird Spieler des Spieltags?
Stimmt, guter Call. Ich hätte schon wieder unterschlagen.
Ja, unterschlagen sind wir letzte Zeit gut.
Das stimmt. Ich sag dir lieber Sané.
Also ja, für mich aufdrängen, also du hast keine.
Du hast keinen, der ganz, ganz klar raussticht.
Ja, weil 2 Tore von Harry Kane sind schon normal irgendwo.
Ja.
Erwartbar. Die muss er bringen, um normale Leistung zu bringen.
Das auf jeden Fall. Und ich möchte ehrlich gesagt Harry Kane nicht irgendwie zum vierten Mal in 3 Wochen gefühlt zum Spieler des Spieltags machen, nur weil er gegen den Aufsteiger gut gespielt hat. Also gegen Darmstadt lässt sich das noch verargumentieren, finde ich. Gegen Heidenheim, da reicht kein Doppelpack. So hart muss man sein, dafür ist die Latte zu hoch, der Anspruch zu weit oben.
Ja, was ist mit Honorar von Gladbach?
Torvorlage 4-0 gewonnen, hat auch einen Call und finde ich, hat das schwerere Spiel gegen Wolfsburg als jetzt Leroy Sané gegen Heidenheim.
Ja, weil die Anlagen, die Sané hat gegen die Spieler, die
Heidenheim aufbietet.
Ja, also ich würde eher gehen mit Honorar.
Dann gehe ich da mit.
Das ist gut.
Dann haben wir diese Woche relativ wenig Diskussionen.
Ja, dann lass uns zum internationalen Part kommen. In welchem Land möchtest du anfangen?
Meine Reihenfolge sagt mir England, Spanien, Italien in der Reihenfolge. Ich habe aufgeschrieben, wir haben kein Spitzenspiel in England. Nominell haben wir natürlich noch City gegen Chelsea, sprechen wir gleich ganz kurz drüber. Ich möchte dich aber was fragen. Welche Mannschaft ist die aktuell formstärkste der Premier League?
Schwierig. Tottenham zweimal verloren jetzt, Arsenal.
Anhand von Ergebnissen.
Ja, also Tottenham hat jetzt zweimal verloren, jetzt in Folge. Arsenal, der hat auch davor einmal Unentschieden einmal verloren. Newcastle auch nicht gut drauf, City auch nicht.
Soll ich es dir sagen?
Ich will es gar nicht hören, weil ich vermute, es ist Manchester United.
Ja, 4 Siege, ein Unentschieden in den letzten 5 Spielen.
Ja, aber die sind doch halt Sechster, ne?
Ja, aber ich frage mich, woher kommt das?
Ja.
Habe ich nicht kommen sehen, hat mich selber überrascht.
Ja.
Ja, ansonsten, wie du sagst, Liverpool gewinnt. Gutes Spiel gemacht, habe ich auch live gesehen. Arsenal gewinnt, Villa gewinnt, Tottenham verliert, zum Glück. Und wir sehen, nachdem wir letzten Montag das Wahnsinnsspiel Tottenham gegen Chelsea gesehen haben, wo Chelsea 4-1 gewinnt, mit 5 aberkannten Toren, 21 Minuten Nachspielzeit, diverse VAR-Entscheidungen, 2 roten Karten. Heute ein 4-4 gegen Manchester City mit einem Ausgleich durch Cole Palmer, der vor der Saison für 50 Millionen Pfund, für zu viel Geld, von City zu Chelsea gewechselt ist. Zum 4-4 in der 95. Minute. Absoluter Wahnsinn an der Bridge. Macht mir dann ehrlich gesagt schon wieder so ein bisschen Spaß.
Ja, also ein 4-4 macht generell Spaß.
Ja, also ich verstehe diese Chelsea-Mannschaft halt komplett gar nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß auch noch nicht, wen ich davon lieb habe und wen nicht und wer mir davon egal ist. So, meinetwegen, also Cole Palmer scheint einfach ein cooler Baller zu sein, auch wenn ich den niemals gekauft hätte am letzten Tag der Transferphase. Aber das ist noch nicht gut, man ist Zehnter, das wächst aber langsam zusammen. Man hat irgendwie City einen 4-4 abgetrotzt, was ja am Ende des Tages ein Unentschieden ist.
Ja, also das ist schon eine gute, vielleicht sogar sehr gute Leistung für Chelsea, muss man so sagen.
Ist auf jeden Fall eine kämpferische Leistung, weil du drehst erst einmal das Spiel, dann wird es dir weggedreht, dann kommst du zum 3-3 zurück, dann kommst du das 4-3 und dann machst du am Ende noch das 4-4.
Ja, und es war erwartbar, dass ein Team 4 Tore schießt.
Und das war nicht Chelsea.
Genau.
Deswegen, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, mir hat das gegen Tottenham auch schon ganz gut gefallen. Man ist zwar Zehnter, aber es könnte in die richtige Richtung gehen. Und das Potenzial, also von dieser Chelsea-Mannschaft, ist ja gigantisch hoch, weil die haben ja gefühlt nur noch Leute bis 23, die absolute Top-Talente sind und 3 alte Leute mit Sterling und Thiago Silva. Das muss man ja auch sagen. Für mich stimmt die Chemie im Kader nicht so ganz. Aber wenn nur, ich sag mal, die Hälfte der Spieler, die sie für viel zu viel Geld gekauft haben, aufgrund des Potenzials auch an dieses Potenzial rankommen, dann ist Chelsea, würde ich sagen, 2 Jahre davon entfernt, wieder eine richtig gute Mannschaft zu sein. Wenn man den Kader so zusammenhält und jetzt vielleicht mal in punktuelle Verstärkung geht und nicht wieder die Hälfte austauscht im Winter.
Ja, definitiv, da bin ich bei dir, da gehe ich mit. Die haben ja genügend investiert in Beine.
Definitiv. Ansonsten Manchester City, für die ein bisschen ärgerlich. Sie halten zwar die Tabellenführung, sind aber nur noch ein Punkt vor Liverpool und Arsenal. Ich erwarte einen sehr spannenden Meisterschaftskampf in England dieses Jahr.
Ja, finde ich gut, dass es so wild ist. Liverpool jetzt mal wieder Zweiter. Arsenal, Tottenham sind dran und auch irgendwo Aston Villa.
Sollte man nicht ganz abschreiben.
Liverpool sind nur 3 Punkte. Oh Mann, Manchester United 7 ist doch
wenig. Das ist zu wenig, ne? Das ist zu wenig. Das, für das, was sie spielen, sind sie zu dicht dran.
Ja, ja, ja. Also, ah, nee, will ich nicht.
Ich möchte das auch alles nicht. Was ich noch sagen wollte, Liverpool mit dem besten Saisonstart seit 1920, als sie Meister geworden sind.
Und Mo Salah hat das als erster Red-Spieler 6 Heimspiele in Folge getroffen.
Macht wieder einen Doppelpack, steht jetzt, meine ich, bei über 200 Pflichtspieltoren für Liverpool und 150 Premier League-Toren.
Ist es eine Reds-Legende?
Definitiv, ja klar. Also er ist einer der Spieler, die nach 30 Jahren wieder Meister geworden sind. Er hat die Champions League mit Liverpool gewonnen. Ist seit 6 Jahren der beste Spieler. Ich würde behaupten, es gab eine Phase in seiner Liverpool-Zeit, wo er der beste Spieler der Premier League war.
Ja, definitiv,
absolut. So 17, 18, 18, 19. Ich finde es spannend, wie er es schafft, weil Mo Salah wird jetzt, also ist 31, 92er Jahrgang, wird nächstes Jahr 32. Er hat sein Spiel so ein bisschen adaptiert, geht mehr in so eine Wing-Playmaker-Rolle. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich finde Mo Salah gerade sehr, sehr spannend als Spieler und sehr, sehr stark. Deswegen absolute Liverpool-Legende.
Und ist zweiter der Torschützenliste.
Ja, Haaland hat heute einen Doppelpack gemacht.
3 Tore hinter Haaland.
Genau, Haaland hat heute einen Doppelpack gemacht. Dadurch hat Haaland wieder einen Scorer mehr, overall. Aber sonst muss Haaland auch die Saison als stark als Vorlagengeber. Möchte ich dazu nochmal sagen.
Ja.
Also Mo Salah hätte für mich auch einen Call als Spieler des Spieltags international. Den bekommt aber jemand anderes. Da möchte ich überleiten, außer du sagst, du möchtest auf Ins bleiben.
Nee, 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 lass uns nach Spanien.
Nach Spanien, zu Real Madrid. 5:1 Sieg gegen Valencia. Wir sehen keinen Jude Bellingham, aber wir sehen einen Vinny Junior, der gegen seinen Intimfeind Lieblingsgegner Valencia und deren Fans einen Doppelpack schnürt und auch eine Botschaft an die Valencia-Fans sendet bei seinem Torjubel.
Was hat er gemacht?
Ja, gut, er hat aufs Logo und auf seine Hautfarbe gezeigt.
Ah, okay. Ja,
ja, also ja, es war jetzt kein Grund, aber man sollte man hervorheben, gerade aufgrund der Historie, die es da gibt zwischen Vinicius Junior und Valencia. Rodrigo auch mit einem Doppelpack und einer Vorlage, damit insgesamt mit 3 Scorern. Für mich mein Spieler des Spieltags international.
Ja, geh ich mit. Doch, ja, gehe ich mit.
Finde ich auch vertretbar. Mir reicht ein Lewandowski-Doppelpack gegen Alaves nicht, um da in die Diskussion zu kommen. Und Brentford reicht mir auch nicht bei Mo Salah.
Nee, eben. Definitiv nicht. Was war sonst noch so los in Spanien? Girona gewinnt wieder.
Ja, 34 Punkte. 2 Punkte vor Real Madrid, Tabellenführer.
Ja, Freitagabend, wildes Spiel, Athletic Bilbao gegen Celta Vigo.
Stimmt.
Mit verschossenen Elfmeter.
Dann Atletico Bilbao.
Zeitweise 2-1 geführt, 2-2, lang 3-2. Bin ich doof. Ja.
Ich kenne das, ich kann manchmal meine Notizen auch nicht lesen.
Ja. 0-1 hinten gelegen, 1-1, 2-1 hinten gelegen, 2-2, 3-2. Dann kam wieder Vigo ran mit einem 3-3 und machst dann 90 plus 8 Elfmeter, 4-3.
Ja, wer kennt's nicht, diesen klassischen 90 plus 8 Elfmeter.
Ja, das ist schon geil.
Ja, ohne Wahnsinn geht's irgendwie nicht.
Und Unai Simon hält auch noch einen Handelfmeter von Iago Aspas in der 72.
Also alles andere wäre ja eine Enttäuschung, muss man ja so sagen. Aber es ist doch auch schön. Also ich finde ja immer, Fußball ist immer, inzwischen bin ich an einem Punkt, da ist mir fast egal, wer spielt, Hauptsache ist was los. Wir sehen heute Abend noch das Sevilla-Derby.
1-1.
Gegen den FC Sevilla. Wir sehen das Wiedersehen von Sergio Ramos auf Sevilla-Seite und Isco auf Betis-Seite. Das möchte ich nochmal sagen. Betis aktuell aber klar besser als der FC Sevilla. Dafür gewinnt der FC Sevilla am Ende die Europa League, deswegen alles gut. In der Stadt in Andalusien. Viel mehr habe ich gar nicht in Spanien. Ich würde überleiten in Giuseppes Heimat. Giuseppe.
Ich möchte mal kurz fragen, wer sind denn die Top 3 Torschützen in... das ist ein bisschen doof. Top 2.
Die Top 2 Torschützen in Spanien?
Ja.
Oh, Jude Bellingham?
Ja, 1.
Wer ist Nummer 2? Lewandowski hat heute sein erstes Tor seit September gemacht. Der kann es nicht sein. Ist es tatsächlich... Vini war auch verletzt. Ist es also tatsächlich Rodrigo?
Top 2 kommen ganz, ganz viele. Aber darunter ist Ante Budimir.
Ja.
7 Tore.
Also nach St. Pauli hat er eine richtig gute Karriere in Spanien gemacht.
Ja, noch. Ja, das ist schon... So,
der ist auch mit Kroatien mal zur WM gefahren, ne?
Ja, ja.
Also Ante Budimir ist Vize-Weltmeister 2018 geworden.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Also, gute Karriere gehabt damit.
Ja, ja.
Erst in Italien und dann noch besser in Spanien später.
Ja, also ist schon krass, hätte ich nicht gedacht. Habe ich halt eben, als die Torjägerliste aufgemacht habe, schon wild.
St. Pauli die letzten Jahre sowieso ein paar interessante Spieler gab. Östigard, der jetzt Stamminnenverteidiger bei Neapel ist, auch. Ja. Und dann gibt es ja noch den Schweden, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der jetzt bei...
Victor Georges oder sowas.
Genau, der jetzt für viel Geld zu Sporting Lissabon gegangen ist.
Ja, ja.
Der hat auch mal eine Saison bei Pauli gespielt.
Ja, wurden damals, glaube ich, beide irgendwo aus England ausgeliehen.
Das kann sein, das krieg ich nicht mehr zusammen, aber Pauli, also im Moment Pauli irgendwie in der Phase, wo die immer mal wieder interessanten Spieler haben.
Ja, aber sonst in Spanien ist nicht viel los. Es spielt noch Atletico Madrid gegen FC Villarreal. Kann damit aufschließen zu den Top-Teams oben. Und erste D Mallorca gegen FC Cádiz. Das wird bestimmt auch ein fußballerisches Leckerbissen.
Das klingt für mich ein bisschen wie Darmstadt gegen Augsburg.
Ja, ist halt,
oder Darmstadt gegen Mainz.
Ja, ja, 16. gegen 17.
Ja, sag ich doch.
Backe. Schnell ab nach Italien.
Genau, und ab wieder in etwas höhere Tabellengefilde, weil aktuell Inter hat noch nicht gespielt, beziehungsweise in der Viertelstunde ist Anstoß. Juve Tabellenführer, keiner weiß ehrlich gesagt genau warum.
Die haben sich da irgendwie hingemogelt.
Ja, und wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes hingemogelt, aber wir wollen ja nichts unterstellen.
Ja.
Ja. Milan spielt nur 2-2, Neapel verliert 1-0. Das heißt auch, wenn Inter heute gewinnt, setzen sich Inter und Juve schon so ein bisschen ab. Also sie haben aktuell mindestens 5 Punkte Vorsprung auf den dritten. Es kann eher noch mehr werden. Und pünktlich mit Aufnahmebeginn dieses Podcasts wurde das Derby della Capitale angepfiffen. Lazio gegen AS. Sag mir, wie es steht. Will ich das wissen als alter Francesco Totti-Verehrer?
0-0.
Ja, alles gut. Ist ein Mourinho-Derby.
Das ja.
Lukaku 92. Alles gut.
Wir haben insgesamt 5, 6, 7, 8 gelbe Karten. Ist okay.
Ja, komm. Welche Minute
aber keine
sind wir?
Rote.
Kommt noch. Welche Minute sind wir?
Nee, sind es durch.
Ach, ist vorbei schon?
Ja, 0-0.
Das ist das Endergebnis.
Ja.
Wie enttäuschend ist das denn?
Ja, ja, ja.
Dann kann Lukaku ja gar nicht in 92 Minuten das 1-0 machen.
Nee, nee, nee.
Für nichts ist der zu gebrauchen, ne?
Ja.
Das Einzige, was er kann, ist 7 Sprachen sprechen.
Ja, ja, ist ein bisschen langweilig, auch ohne rote Karte. Ist,
Ja, nimmt man denn so mit. Heißt aber auch, dass wir meiner Meinung nach einer knackigen Stunde 20 hier durch sind.
Ja, wir haben den Spieler der Spieltage, beide.
In beide Spiele des Spieltags, genau.
Ja. Wir verabschieden uns jetzt. Wir müssen dann gucken, was wir nächste Woche machen.
Ja, dann machen wir wieder eine Lava-Folge, auf die habe ich immer richtig Bock. Da klappe ich hier das iPad zu und dann reden wir über Gott und die Welt und den Fußball.
1-1 gerade, Freiburg. In der 65 plus 6. Und wer hat's gemacht?
Röhl, heißt der Röhl?
Ja!
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 Ist ein guter!
Ja!
Einer für Deutschland?
Das sehen wir in der nächsten Länderspielpause. Oh, nee, das ist die letzte, oder?
Nee, im März ist ja noch eine.
Ja, okay.
Auf jeden Fall. Und dann im Juni gibt es ja auch noch Testspiele, wo der Kader dann finalisiert wird. Deswegen, also ja, sind noch Chancen für Maxi Bayer und.
Wie wir immer weiter Röhl sagen, aber da heißt er Merlin. Ja, Merlin heißt er. Ja,
für Merlin und Maxi gibt es noch Hoffnung.
Ja, M&M.
Klingt auch gut. Könnten Duo werden, wie Poldi und Schweini damals. Maxi und Merlin.
Genau. Ja.
Wir müssen raus aus der Folge, ne?
Genau.
Ich würde sagen, auf Instagram folgen, kommentieren, sagen, wie ihr die Folge findet. Ich habe gesehen, wir haben 2 neue Bewertungen auf Spotify. Gerne so weitermachen. Wir nehmen jede, die wir kriegen können und bekommen dürfen. Gerne den Podcast teilen, weiterempfehlen, hören. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ich stelle die beiden Spielszenen, die wir hier gerade besprochen haben, die ihr nicht sehen konntet, gleich in die Instagram-Story und verabschiede mich sonst mit einem deutschen Ciao.
Tschüss.